Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
Drei Jahrzehnte
vor der Glotze.
Herzlich willkommen, meine zwei hübschen Kompagnons. Ich freue mich wieder, eine Aufnahme zu dritt aufnehmen zu dürfen. Es war ein bisschen lange her, vom Gefühl
ja,
her.
Ja, es ist nicht gerade kurz her, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht genau, aber es ist mir jetzt auch egal. Aber ich weiß, wir haben schon lange darüber gesprochen, dass wir gerne mal wieder zu dritt aufnehmen wollten. Jetzt ist es soweit.
Einem Freitagabend, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Yay!
Ja, wir sehen alle so fresh aus.
Wir sind erwachsen. Wollen wir mal gleich? Ich bin dafür, dass Benny wieder der Moderator ist. Er ist irgendwie ein guter Moderator. Oder wobei, nee, ich bin dafür, dass Alex es macht. Es ist irgendwie Alex sein Steckenpferd.
Moderation?
Oder? Ich sehe gerade, dass Alex Handschuhe trägt und das bringt mich gerade irgendwie voll aus der Fassung. Warum kriegst du Handschuhe?
Allein deswegen ist er Moderator. Und ein Sektglas?
Nee, da ist Haselnusslikör drin. Das ist so ein Whiskyglas. Oh.
Habe ich mich verguckt? Du hast keine Handschuhe an?
Doch, das war die andere Hand.
Ich habe keine Handschuhe an.
Das war ein Handschuh, Alter.
Ich habe keine Handschuhe an.
Das war ein weißer Handschuh. So weiß bist du auch nicht. Du bist rot und weiß, aber du hattest gerade einen Handschuh an, Digga.
Ich habe keine Handschuhe an.
Mach mal deine Kamera auf den Tisch. Tatsache, da liegt kein Handschuh.
Ich habe keine Handschuhe an. Was ist denn los bei euch?
In drei Folgen klärt er auf, dass er uns geprankt hat. Ja. So, wir fangen jetzt machen jetzt einfach weiter. Alex hat ja schon gesagt, dass er was trinkt. Willst du direkt weitermachen? Ich meine, es ist ja eure Kategorie. Was haben wir zu lernen? Was trinken wir denn?
Also ich bin ein bisschen noch verwirrt, wobei ich bin nicht verwirrt, dass er Haselnuss-Schnaps trinkt. Haselnuss-Likör.
Ja, Likör-Schnaps, das ist dieser hier Frankeligo. Keine Ahnung.
Naja, was hat er? 20%? Also ist ein Likör. So.
Der hat schon ein bisschen.
Was hat er denn?
Das muss ich tatsächlich googeln, weil die Flasche oben steht und ich gehe nicht nach oben. Ich wohne jetzt im Keller. Haselnuss. Mach mal weiter, ich google.
Neues Haus, selbes Stockwerk. Ich bin einfach in Rotweinlaune. Ich habe einen Rotwein mir aufgemacht, ein Primitivo. Ich muss sagen, Rotwein ist nicht mein Steckenpferd. Ich kenne mich bei Rotwein sehr wenig aus. Da bin ich ja im Weißwein eher bewandert, aber ich habe jetzt Bock auf Rotwein. Auch wenn der Tag heute sonnig war, es kommt die Herbstzeit, es kommt die Rotweinzeit. Und Benny, was trinkst du denn heute?
Ich habe Grund zu feiern. Ich habe meine letzten beiden Ekelfläschchen jetzt hier. Und danach ist diese Serie endlich vorbei und ich kann wieder zu ganz normalen Getränken hier übergehen in dieser Sendung. Ich trinke heute auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal mein Schokoschnäpschen hier einmal ein Camus-Cognac und dann haben wir noch ein Boulard. Schieß mich tot. Keine Ahnung, was das sein soll. Noch nie gesehen. Aber während ich jetzt die beiden verzehre, kann ja auch Dennis anfangen und uns erstmal erzählen, was er denn so zuletzt gesehen hat.
Was ich zuletzt gesehen habe, es ist schon etwas länger her, aber ich habe es mir für diese Folge aufgeschrieben, deswegen bringe ich es rein. Und ich hoffe, Alex, wenn ihn einer gesehen hat, dann Alex, nämlich die letzte Fahrt der Demeter.
Ja, noch nicht, aber es steht auf.
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Aber ich will.
Ich nicht. Wahrscheinlich ist es ja auch dein Regisseur-Liebling, also weiß nicht, sein Liebling, aber auf jeden Fall hast du auf jeden Fall Filme von ihm gesehen, nämlich Trollhunter. Die Rede ist nämlich von André Ovedal. Die Geschichte, dankeschön, Benny. Ich dachte, du bist gerade deine beschissene Kackpraline, dass du dir auch nicht mal in deinem verfickten, dicken, fetten Hals stecken bleiben möge. Und ich mit dem sympathischen Alex die Folge zu Ende moderieren kann, abdrehen kann. Was hat er gemacht? Trollhunter. Den hast du ja gesehen, Alex.
Scary Stories.
Dann noch einen Film, den ich Ende Oktober noch vorstellen werden würde, nämlich Die Autopsie von Jane Doe. Ich finde ein sehr guter Horrorfilm.
Den mochte ich auch.
Wer spielt da noch mit? David Dospecheln, der Typ hier von dem Film, den ich auch gesehen habe, Nightlight with the Devil.
Dastmalchian heißt der doch, oder nicht? David Dastmalchian.
Irgendwas mit David auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall diese Late Night with the Devil gemacht. Liam Cunningham, der ist bekannt hier von Game of Thrones. Da war hier dieser Ritter der Zwiebel. Einer der wenigen, die bis zum Ende überlebt haben. Und Corey Hawkins, der Dr. Dre gespielt hat von Straight Outta Compton.
Wenn du auf den Regietypen abgehen möchtest, guck dir Scary Stories to Tell in the Dark an. Der ist sehr gut.
Habe ich auch gesehen. Fand ich auch gut.
Ja, von dem habe ich noch nichts gesehen.
Jetzt kurz Oktober, das ist super.
Ja, wenn es draußen regnet und so, dann hat man Bock auf solche Horrorfilme. Was soll ich sagen? Das ist zur Geschichte, es ist 1897. Ein Schiff legt ab von einem rumänischen Hafen Richtung England und ja, die nehmen dort Waren an. Verschiedene Seemänner kommen noch mit auf Bord und wer den Trailer gesehen hat, weiß ja ungefähr, was damit aufs Schiff bugsiert wird. Eine Art Monster. Welche Art von Monster kann es sein, wenn dieses Schiff aus Rumänien anlegt? Kann jeder selber denken und fühlen oder seine Schlüsse draus ziehen. Ich hab damals den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer ziemlich cool empfunden. Habe ich dann gefreut, dass ich den Film sehen konnte. Er sieht anfangs ziemlich scheiße aus, wie ich finde. Wenn sie noch am Land sind, so die Landschaftsbilder, das ist alles einfach CGI-mäßig daherprogrammiert worden, fand ich ein bisschen schade. Aber ab dem zweiten Drittel, wo die Story dann auf dem Schiff losgeht, fand ich es eigentlich recht amüsant. Es ist halt ein Vampirfilm, ein Dracula-Film auf dem Schiff. Nicht mehr, nicht weniger. Und das, was er ist, fand ich ihn recht solide. Er ist kein Meisterwerk, aber auch kein kompletter Schrott.
Ich möchte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich glaube, das ist ein Dracula unter Copyright-Film, oder? Also ein Nosferatu-Film.
Mit den Copyright-Rechten, wer die Geschichte da gehört, weiß ich nicht. Er sieht ziemlich Nosferatu-mäßig. Ich wollte jetzt nicht so viel erzählen.
Nee, also es geht ja nicht um Dracula, glaube ich, oder? Also ich weiß, ich habe ihn nicht gesehen, das war eine Frage an dich. Weil letzte Vater Demeter war doch mit Nosferatu, oder? Also das war ja der Dracula, weil Copyright-Rechte, weil keine Rechte an den Büchern, hieß er dann halt Nosferatu. Aber war nur eine Frage. Ist es Dracula oder ist es Nosferatu?
Das Witzige ist, bei Letterboxd steht beides.
Es
Dracula und Nosferatu.
ist nicht ganz klar geklärt. Ich sag mal so, der Typ hat nicht viele Klamotten an und vom Gesichtszügen, okay, spoiler ich diese Scheiße, weil den Film eh keiner sehen wird, eher Nosferatu-Style. Aber Nosferatu-Style-Film soll ja rauskommen, ne? Da kommt doch jetzt noch
Ja,
einer.
kommt raus und
Von
der Unterschied ist.
Robert Eggers, vom Leuchtturm Witchmacher.
Ja. Der Unterschied zwischen Dracula und Nosferatu im Optischen ungefähr wäre, dass Nosferatu ist Anfang des letzten Jahrhunderts in Deutschland entstanden. Deswegen hat das Monster eine optische Übereinstimmung von einer gewissen Bevölkerungsgruppe. Deutschland, Anfang des Jahrhunderts.
Ist mir klar, ich verstehe dich schon.
Gut. Das ist der Unterschied
Aber
optisch.
Pass auf,
nochmal
was du
zur
sagst,
Challenge,
nicht,
wir
dass die
haben den
Drohne in
Trailer
dein
für
Zimmer
Nosferatu auch
reinfliegt.
schon gesehen.
Was meinst du,
Oh.
Benny?
Ich habe ihn auch
Du und
gesehen.
ich, wir haben den Trailer zu Nosferatu im Kino gesehen schon. Aber jetzt so meintest, da könnte noch einer kommen. Also natürlich kommt einer, wir haben den Trailer gesehen.
Aber
Spielt
jetzt
da
nicht
über sein
William
Kopf.
Dafoe mit?
Aber zu deinen Copyright-Geschichten.
Ah.
Dracula, wem gehörten die Copyright-Rechte von Dracula?
Bram Stoker.
Auch nichts. Nein, ist doch auch schon Public Domain.
Nee. Der Roman Dracula, Bram Stoker. Bram,
Aber
nee,
es
nee.
ist so eine allgemeine Figur.
Nee. Ja, mittlerweile, weil es so alt ist, ist ja das
Ja, meine ich ja
Copyright dann.
Public Domain, weil es mindestens mehr als
Ja,
über 70
natürlich,
Jahre
aber
alt ist. Deswegen.
1910 nicht.
Ja, aber der Film, den ich gesehen habe, ist von 2023 und nicht von 1910,
Ja,
Alter.
aber da ist ja
Also.
die Frage, aus der Not haben die ja dann zwei Charaktere stehen lassen. Deswegen läuft ja eigentlich Nosferatu
Ach
parallel
so,
zu Dracula.
und du willst
Und
einfach nur
deswegen
wissen,
wollte ich wissen,
welche.
ist es Dracula oder ist es Nosferatu wegen der Demeter?
Er wirkt eher wie Nosferatu, finde ich.
Also sie haben ihn nicht angesprochen mit irgendeinem Namen oder was?
Die haben sich nicht unterhalten mit ihm, nein. Nein, vom Aussehen.
Bram Stoker.
So, bevor es jetzt hier alles überhand nimmt, Alex, was hast du zuletzt gesehen?
Ich habe was versucht zu sehen und habe das dann abgebrochen. Ich habe versucht, Motherland zu gucken. Naja,
Sagt mir nichts,
ist mir nicht.
erzähl mir.
Naja, Amazon-Serie, Salem, Hexen,
Ah, Salem, ja, okay.
das alternative Zeit, wenn, ich habe nur zwei, drei Folgen geguckt. Ich versuche das mal zusammenzubringen. Sieht aus wie so eine alternative Zeitlinie. Es gibt Hexen und die haben damals in Salem, statt verbrannt zu werden, Vertrag geschlossen. Da haben gesagt, hier, pass auf, wir stellen unsere Kräfte euch zur Verfügung. Ihr könnt so und so viel rekrutieren von uns und in eure Armee eingliedern und dafür haben wir ein Land bei euch, ne? Also dafür gehören wir dazu. Die haben gesagt, jo, alles klar, und dann sind sie jetzt drin. Aber andere Länder haben das wohl auch gemacht und jetzt gibt es da ganz schön harte Kriege und da kommt nie einer zurück oder wenig. Und dann geht eine neue Rekrutierungsrunde los und das ist auch mit so zaubermäßig. Die Jugendlichen sitzen wohl in ihren Zimmern und dann müssen so ein Eid schwören und dann sind sie dabei.
Es klingt wie eine Teenie-Serie.
Ja, nee.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade Bilder, es sieht doch aus wie eine Teenie-Serie.
Ja, also sie hat nicht so einen Vibe. Also sie hat nicht so einen Vibe am Anfang, muss ich sagen. Ich habe aber nur 2, 3 Folgen gesehen und es hat mich dann doch ein bisschen, weiß ich nicht, gelangweilt. Das war nur ein Versuch, weil ich dachte, oh, guckst da mal rein, aber... Ja, ich will jetzt auch keinen schlecht tun, ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Aber ein großer Fan werde ich nicht von der Serie. Und ich gucke ja alles.
Das stimmt.
Das wissen wir.
Und hast du auch eventuell das gesehen, was Benny gesehen hat als letztes?
Was habe ich denn als letztes gesehen?
Was habe ich denn als letztes gesehen?
Also, ich weiß nicht, ihr könntet das gesehen haben, falls jemand von euch derzeit Apple TV Plus hat.
Nein.
Hat gerade keine, alles klar. Da habe ich mir nämlich heute sogar noch, erst heute Vormittag, den Film Wolves angesehen. Mit George Clooney und Brad Pitt. Mhm. Es geht darum, easy Geschichte. Film beginnt damit, Staatsanwältin hat einen Jungen auf ihrem Hotelzimmer. Junge stürzt vom Bett, halbnackt. Junge kommt auf Getränkewagen auf, Junge tot. Ja, sie hat über einen Kontakt mal irgendwie so von so einem Cleaner mitbekommen, den kontaktiert sie. Ding ist, Hotel hat sie beschattet, kontaktiert auch einen Cleaner, weil das Hotel möchte die schlechte Publicity nicht haben. Dann stehen da zwei Cleaner auf der Matte. A, George Clooney und B, Brad Pitt. Und dann geht es halt darum, wie sie halt versuchen, den Fall zu beseitigen und was da halt auch noch so üblicherweise dann halt da mitspielt in dieser ganzen Geschichte. Und das Ding hieran ist, es ist halt jetzt nicht, man würde jetzt denken, es sind so zwei, die gehen so einem gewissen Thema nach, die machen da was. Aber das hier ist kein Odd-Couple-Film. Also das hier ist nicht hier Walter Matthau, wie hieß er? Jack Lamb? John Lamb? Jack Lamb, ne? Ja, genau. Jack. Nicht Walter Matthau, Jack Lamb. Oder nicht so Lethal Weapon-mäßig, von wegen so ein ungleiches Paar. Nee, die hier sind komplett gleiches Paar. Also die kleiden sich gleich, die benehmen sich gleich, die sind irgendwie fast schon so dieselbe Figur einfach, so von ihrem ganzen Gehabe. Und ich meine, natürlich wissen wir natürlich, das ist so ein Bromance-Vehikel für George Clooney und Brad Pitt, die ja gefühlt auch noch jeden Film zusammen machen. Und ich muss sagen, ich mochte den Film tatsächlich ganz gerne. Der hat so einen schönen, so wie ich es gerade schon erwähnt habe, so 80er, 90er, 70er, so von der Art her einfach so Vibe, wie die dann so durch die Nacht da fahren, dahin fahren, dahin fahren. Das hat sowas ein bisschen so, auch Lethal Weapon-mäßiges, auch wenn es hier um so gesehen Gauner geht und nicht um irgendwelche Cops und sowas. Was?
Ja, Polizisten, ich habe nur
den Gedanken. Genau. Genau, trotzdem hat es irgendwie so ein Vibe, weißt du, weil die beiden arbeiten zusammen, die müssen da was machen, da müssen sie da was machen. Es hat irgendwie so diesen alten Film, weil wie es sie häufiger gab, als wir halt noch jung waren. Der ist, man muss halt dazu sagen, der ist halt nicht super spannend, der ist jetzt auch nicht super brüllend komisch, dass du die ganze Zeit da nur lachst und so, aber der hat schon ein paar Gags, die auch funktionieren. Und ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ich mag ja generell bei so Apple TV Produkten, die machen nicht viel, aber was sie machen, das sieht halt immer ganz gut aus. Also es hat einfach einen guten Look, einen wertigen Look.
Ja, und clean. Gewisse kalte Farben und so, als ob das so ein Apple-Produkt halt in der Hand hast, so.
Ja, genau. Also, es ist jetzt nichts, also, wie es, das habe ich ja schon gesagt, beim Apple fehlt es manchmal so, dass es auch irgendwie so was Roughes mal geben würde, irgendwas Dreckiges, das gibt's da nicht. Aber bei diesem Film passt das halt ganz gut, dieser clean, dieser gute Look und sowas. Und ich muss halt sagen, wie gesagt, der Film ist jetzt nichts Überragendes, aber tatsächlich ist er einfach so von der Inszenierung und sowas, der hat sowas ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, so Steven Soderbergh passt ja nur so zu Oceans, der hat ja auch die Oceans-Filme gemacht, so ein bisschen Soderbergh, aber vom Look tatsächlich, so vom Dunkeln her, sogar fast schon so wie die 90er-Jahre Fincher. Und ja, mit dem machst du nichts falsch, den kannst du dir gut geben. Also wirklich, da gibt es viel, viel Schlimmeres auf den Streaming-Anbietern, was du gucken kannst. Das ist schon vollkommen okay. Was mich ein bisschen wundert, ist halt einfach, dass der nicht ins Kino kam, weil wahrscheinlich allein schon die Namen Clooney und Pitt würden wahrscheinlich so viele Leute ziehen, dass sich das lohnen würde für einen Verleiher. Aber ja, das ist dann halt... Ich glaube, in Amerika kam der nämlich auch ins Kino. Halt hier ich weiß nicht, ob in Deutschland oder in ganz Europa nicht. Keine Ahnung.
Der lief nämlich im Kino, der kam direkt zu Apple TV dann rein.
Genau, hier in Deutschland, Europa, oder in Deutschland auf jeden Fall direkt. In der Rest Europa weiß ich es nicht. Und ja, in den USA lief der wohl, glaube ich, sogar noch kurzzeitig im Kino. Keine Ahnung. Ja. Okay, ja, dann...
Apropos Kino, ich will mal ganz kurz mit euch übers Kino reden. Ganz nur so 4 Minuten. Gehen wir jetzt in Joker 2 oder nicht?
Was? Nein.
Also
ich will ihn sehen.
Ich muss sagen.
Hier ein kleiner Einwurf von mir, Schneide-Benny. Ihr hört diese Folge jetzt, nachdem ihr Dennis Solo gehört habt, wo er schon ausführlich über Joker Folie à deux spricht. Wir haben diese Folge aber aufgenommen, bevor er das im Kino gesehen hat. Deswegen jetzt auch dieser Talk darüber. ob wir ihn sehen wollen oder nicht. Und damit gebe ich zurück in die Folge.
Man wusste ja schon doch ungefähr, wenn man sich vorher früh genug eingelesen hat, dass es so eine Geschichte ist, die vielleicht dann doch nicht wirklich vorangeht. Und ich habe mir jetzt die Motivation mir gezogen, wenn ich da reingehe, wenn ich schaffe, den Film zeitig zu sehen, den Film anders zu sehen, irgendwie was anderes Cooles, Schönes aus diesem Film herauszuziehen.
Also ich glaube halt, erzähl ruhig.
Ja, sich da, ich meine, da passiert ja nichts, wie man schon weiß, wenn man nicht hinterm Mond lebt und sich ein bisschen informiert hat. Aber vielleicht hat diese Szene, diese Szenerie irgendwie was.
Aber ich muss halt sagen, ich habe halt auch nicht nur Schlechtes gehört, ne? Also es gibt ja auch gute Stimmen. Es ist ja, alle sagen ja, der ist halt komplett anders als der erste. Und das ist ja, finden halt viele scheiße. Ich weiß noch nicht, wie es finde. Ich habe kein Problem damit, dass es was komplett anderes ist. Die meisten Leute hatten auch bei Episode 8 ein Problem damit, dass es was komplett anderes war. Ich hatte damit kein Problem.
Weil ich, das ist ich höre immer so, nur Tritt ins Gesicht der Fans. Also das war die Kritik.
Das muss ich sagen.
Ja, aber das stimmt nicht. Aber, ja, wobei, okay, es heißt nämlich auch, die den ersten Film mochten, die mögen den zweiten nicht. Und die den ersten nicht mochten, die mögen den zweiten. Deswegen, also das ist schon ganz witzig so. Deswegen, ich habe auch eine Stimme gehört, die meinte, der erste Film ist der bessere Film, aber der zweite ist der spannendere, weil man sich über den viel mehr unterhalten kann.
Das würde ich aber komisch finden, weil gerade beim ersten Teil hat man sich doch wahnsinnig viel unterhalten. Und das, was du gesagt hast, Alex, mit diesem Tritt in die Eier, das ist das Einzige, wo ich sage,
Gesicht, das ich sag dir Gesicht.
Ins Gesicht, in die Eier, come on.
Und das finde ich ja spannend. Ich finde halt gut, dass sie halt kein Comic daraus machen, dass sie keine Comic-Geschichte machen. Ich finde es ziemlich gut, dass sie mit Joker komplett weg vom Comic
aber sind. Aber es sind aber genau die Leute, bei denen, wir wissen, wen wir dann auch so folgen, sage ich mal, in Sachen Kritiker. Gerade die wir eigentlich auch immer den Filmgeschmack oft übereinstimmt ist, gerade die sagen ja auch alle was Negatives. Das ist so ein bisschen, was mir Angst macht, aber ich bleibe dabei, wenn ich Zeit habe, wenn ich vielleicht, aber hast du zeitgleich Zeit damit. Ich würde noch reingehen in den Film. Mit überhaupt keiner Erwartung. Vielleicht rettet mich das richtig dann. Und ich kann was Schönes ausziehen.
Also mein Kommentar dazu ist, wenn wir drei in der Nähe wären und drei ins Kino gehen würden, könnt ihr beide in Joker 2 gehen, ich gehe in Terrifier 3.
Das ist auch nicht überraschend.
Jetzt gehört der bessere Joker.
Macht das ist halt das, was man... Naja, auch das stimmt wiederum. Okay, mehr Gewinn, ja. Aber nicht mehr Umsatz.
Ja, aber mehr Gewinn.
Ja, das stimmt.
Bringt ja nix, wenn der Film 400 Millionen gekostet hat.
Der hat er ja nicht. Die Joker-Filme waren ja jetzt auch nicht teuer, muss man ja auch dazu sagen.
Doch, der zweite
200 Teil Millionen teuer. Plus Werbung sind wir bei 400 Millionen.
Der ja, was 200 Millionen? Mhm. Aber dann ist es auch wirklich wahrscheinlich nur wegen der Schauspieler und nicht wegen...
Ja, woher? Man weiß es nicht. Ich habe einen so ein Dings gesehen.
Ihr wisst, dass das ein Musical ist, oder?
Ja, das stört mich ja nicht. Und das wussten ja alle. Und das ist immer das ist das Geilste. Die Leute kommen aus dem Kino raus, ich wusste nicht, dass das ein Musical ist. Da denke ich mir so, ey, ich habe ein Jahr lang nichts anderes gehört. Ich habe jede Woche gehört, Joker 2 wird ein Musical. Oh nein, Joker 2 wird ein Musical. Und jetzt kommen Leute aus dem Kino und sagen, Joker 2 war ein Musical. Das wusste ich gar nicht. Alter, da fasse ich mir einen Stör, sorry. Ich weiß,
naja,
ich weiß,
der Trailer hat es nicht gesagt.
Nicht jeder lebt in Filmbubbles und kriegt das mit, aber ich habe das gefühlt 100 Mal gehört in einem Jahr. Also das ist, ich weiß nicht, es ist wahr.
Ja, aber der Trailer hat es halt nicht gesagt.
Auch und da wurde schon gesungen
nicht so im der Filmling. Ja,
im Trailer wurde König der Löwen
wurde auch schon gesungen, auch im Trailer, und das ist gar kein...
König der Löwen ist auch ein Musical. Alle Disney-Filme von damals sind Musicals.
Nein.
Doch, natürlich. Alle Disney-Filme bis CGI waren Musicals. Was meinst du, warum ist da immer so 8 bis 10 Lieder gab pro Film?
In Kill Bill hat schon mal einer gepfiffen. In Kill Bill hat schon mal ein Lied gepfiffen, ist kein Musical.
Ja, okay, das ist ein Lied. Ist aber ja in Disney-Filmen wurden immer 8 Lieder gesungen oder so. Digga!
Guckt ihn euch an und ich freue mich auf euer Gesicht, wenn der scheiße war. Egal. Machen wir weiter.
Dann ist das Geile, ja? Alex guckt sich jeden Scheiß an, tut aber mal so, als wären Musicals und Liebesfilme Untermenschenfilme.
Das habe ich nie gesagt. Ich mag doch, Musicals. Bisschen
schon.
Nein. Romantische Filme
also sind. Also bei unserer Liebesfilm-Folge hast du auch immer so gedacht.
Ja, die sind auch kacke. Die waren ja auch kacke. Ganz ehrlich. Aber Musicals habe ich nie was gesagt. Das ist eine Verleugnung. Hast du das gehört, Dennis?
Ich habe es gehört, notiert.
Sag's
ich habe meine Meinung zu deinem Film, Alex. Ich höre nur raus, dass ihr beide die Musical-Folge miteinander aufnehmt und ich da raus bin.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich bringe ja hier sowieso schon immer Musicals rein.
Ich bin dafür, dass Dennis das als Solo macht.
Musical? Wenn ich zu Joker reinschaffe, dann ja.
Das wird kein langes Solo, das ist sehr schnell vorbei.
Ich habe Joker gesehen. Ich muss gestehen, ja, das habe ich
als
Musical gesehen.
Warte mal ganz kurz, genau. Ich habe es ja nicht immer, weil wir haben es ja nicht immer gerne gemacht. So. Einmal ganz kurz so das Hauptthema besprechen. Also, wie ihr es dann wahrscheinlich schon am Folgentitel gesehen habt, ist heute unser Thema Guilty Pleasure. Da kommen wir dann jetzt auch mal drauf nach ein paar Schreieinlagen hier aus dem Piken.
Aus dem Keller.
Und ich dachte mir einfach mal so: Was versteht ihr oder was würdet ihr so ein bisschen als Guilty Pleasure klassifizieren? Also, bei mir ist es halt einfach so, ich sag mal so, ein Film, wo man vielleicht weiß, es ist jetzt nicht der beste Film, aber man hat persönlich einfach großen Spaß damit. Also ich ziehe bei Guilty Pleasure vor allem das Wort Pleasure so ein bisschen raus, so von wegen so, ja, Freude, Spaß. Einfach so ein Film, der mir einfach Spaß macht, scheiß drauf, hier ist. Ich weiß nicht, wie würdet ihr so Guilty Pleasure am ehesten einklassifizieren?
Ich zitiere genauso wie Ben den Wikipedia-Eintrag.
Ach, da steht das sogar so drin, ne?
Das stimmt. Ach, ja, was willst du das anders interpretieren?
Ja, ja. Aber dann ist nämlich die Frage, weil ich weiß zum Beispiel bei... Du hast ja, wenn du diese Filme von damals wiedergenommen hast, Dennis, dann können wir doch später darüber reden, ob die Filme wirklich als Guilty Pleasures wahrnimmt. Weil ich weiß, bei deinen nicht bei allen, ob ich die wirklich als Guilty Pleasures zählen würde. Bei meinem zweiten allerdings auch nicht, bei meinem ersten schon.
Das Schwierige wird bei Alex.
Naja. Also. Ja, das bei ist Alex auch mein Problem. Weil meine Definition davon ist, es gibt kein Guilty Pleasure eigentlich. Sowas gibt es nicht. Ich schäme mich für keinen Film. Wenn ich einen Film mag, dann mag ich ihn.
Ja, das ist eine Aussage, die passt zu dir auch komplett. Also, das kann man ja auch gar nicht sagen, ja. Warte, wollen wir wieder einen üblichen Verlauf machen? Dennis fängt an?
Ja, aber nee, stopp mal. Man muss es auch nicht so sagen, von wegen, oh, hier Glückskeks-Rhetorik hier rauswerfen. Schon so ein Film, wo du sagst, ja, ich weiß, dass der eigentlich kein guter Film ist oder kein Meisterwerk ist oder zu dumm ist oder zu albern oder
sagt, sonst,
wo du aber sagst, weil stopp, dass du trotzdem sagst, ah, ich habe da mein Herzblut drinnen. Bei dir ist es bloß schwierig, du hast, glaube ich, sehr viele von diesen Filmen. Deswegen würde ich interessant finden, oder bin ich interessiert, welche Filme du hier reingebracht hast. Und ich hoffe, es sind andere Art von Filmen, die du sonst hier reinbringst. Ich bin gespannt.
Ja, aber das ist ja genau das Problem. Das sage ich ja fast hier im zweiten Film. Ich mag Filme, die mich unterhalten. Und wenn sie mich kurzweilig unterhalten, ist mir... Also, wenn sie mich unterhalten, sind es für mich gute Filme. Dann haben die mir einen Mehrwert gegeben. Es gibt natürlich Meisterwerke, und das sage ich auch jedes Mal, natürlich ist dieser Film kein Meisterwerk, aber er lohnt sich, ihn mindestens einmal anzugucken und so weiter. Aber es ist kein Guilty Pleasure für mich. Es würde mich ja dann schämen, dass ich darüber rede. Oder da würde ich, ja, ich finde es ein bisschen so.
Ich glaube, du nimmst das Wort Guilty zu ernst hier.
Ja, deswegen habe ich Filme jetzt rausgesucht. Ja, warte mal, deswegen habe ich Filme rausgesucht, wo ihr sagen würdet, oh mein Gott, nein. Und ich sage, ist doch cool.
Ich sag mal so, ich hoffe, dass du noch tiefer in deiner Schublade reingekramt hast. Also noch tiefer ins Kaninchenloch reingegangen bist.
Ja, beim zweiten Film schon, beim ersten nicht so.
Na bitte, beim zweiten, so, ja. Darauf uns einigen, lass uns nicht auf dieses Guilty so... Hier, es macht natürlich Spaß, natürlich. So, wenn Filme ja, genau. Spaß machen,
und Dennis, was macht dir Spaß?
Mir macht die verdammte Man in Black-Reihe Spaß. Von Teil 1 bis Teil 3.
Jeder auch Teil 2.
Einzelne. Ranking-mäßig kommt 1, 3 und 2 in der Reihenfolge.
Da gehe ich mit.
Story-mäßig, was soll ich zu den die einzelnen Filmen erklären? Ich glaube, was soll ich den Leuten noch Man in Black irgendwie noch die Story beibringen? Im ersten
Teil. Ich weiß gar nicht. Weil ich weiß nicht, ob es eine Generation nach uns, ob Man in Black da wirklich noch so ein großes Ding ist.
Also ich mach's mal ganz kurz. Man in Black Teil 1 ist 1997 rausgekommen und es ist halt eingeschlagen wie eine verdammte Bombe. Mit Will Smith, ich glaube sein zweiter oder dritter großer Film, wenn überhaupt. Tommy Lee Jones, sein 25. großer Film. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme dieser Mann da schon gedreht hat. Was die Filme an sich zieht, was immer wiederkehrende Elemente sind in diesem Film, ist, es gibt einen Bösewicht, und irgendwie das Ende ist irgendwie noch, hat ein gewisses Etwas. Im ersten Teil ist der Bösewicht Edgar die Schabe, Vincent D'Onofrio.
D'Onofrio.
Und eine legendäre Szene mit Tony Shalhoub. Tony Shalhoub. Ja. dem die Szene, wo dem Kopf weggeschossen wird und immer wieder nachwächst und oh Mann, das zwickt aber auch ziemlich am Anfang des Films. Ja, Will Smith, ich weiß gar nicht, wie er noch vor seiner Man in Black Karriere hieß, herausragender Polizist, wird halt angeworben von einer komischen Gesellschaft, hat ein Bewerbungsgespräch bekommen, wird halt angenommen und kommt halt somit halt in die Man in Black rein. Und diese Man in Black Leute regeln halt dafür das Leben von Aliens, die schon lange Zeit auf der Erde leben oder auf die Erde ankommen. So sozusagen eine Alien-Ausländerbehörde. Und sie müssen halt abtrünnige Aliens jagen. Klingt im Endeffekt sehr stupide, aber was die Filme im Endeffekt haben, ich finde es immer sehr cool-mäßig, was für ein Zeitloop die Filme haben. Was sie an Geschichte erzählen, wo die auch so eine kleine, im Teil 1 ist es, glaube ich, siehste, wo die halt immer so eine kleine Spur hinterher folgen. Das finde ich immer ganz smart. Das ist in jedem Teil, die so eine Spur hinterher folgen, da ist diese Spur und so eine kleine Kriminalgeschichte doch erzählt wird. Im zweiten Teil, beim ersten Teil Edgar die Schabe wird er gespielt und er will halt ein Universum. Wie heißen die nochmal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass eine Katze einen Anhänger hat und da ist ein Universum. Und da geht es auch so ein bisschen zur Erklärung von
wegen. Das ist doch das Universum im Band des Orion.
Und Orion das Band des Katze. Orions, genau. Und es geht also auch moralisch so erklärt. Es geht nicht immer um Größe und wie groß etwas ist. Im zweiten Teil spielt Johnny Knoxville mit. Das war auch 2002 die große Szene, die große Phase von Jackass. Deswegen war es ein großes Hurra, als Johnny Knoxville reingespielt hat. Da hatten wir eine weibliche Protagonistin, eine Antagonistin als Gegnerin, die das Licht von Zata gesucht hat. In diesem Fall war es ein menschliches Wesen. Und dann kommt der dritte Teil 10 Jahre später, 2012, mit Josh Brolin. Und bei diesem Teil geht es sogar darum noch, dass die ganze Geschichte ein bisschen komplexer wird, indem das Thema Zeitreisen eingeleitet wird. Und das ist auch ein bisschen der Grund,
jungen Kay spielt.
Genau, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich den jetzt als Guilty Pleasure hier mit reinbringe, diese Filmreihe, weil ich glaube, dass Teil 3 eigentlich nicht so gut wegkam. Aber ich fand.
Ich bin der Meinung, Teil 2 ist halt eine Katastrophe. Teil 2 ist für mich richtig, richtiger Rotz. Also richtig, richtiger Rotz.
Also von den drei Filmen finde ich den der schwächste, aber trotzdem gucke ich den immer noch gerne. Aber ich finde irgendwie Teil 3, da habe ich gesagt, okay, den finde ich eigentlich richtig smart, den finde ich eigentlich richtig cool.
Ja, ich auch. Ich
Vergangenheitsgeschichte. Ich finde auch dieses Mad Men-mäßige, dass sie da in den 50er Jahren da reingereist sind, in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren. Und dann noch so ein bisschen zeitgeschichtlich so ein bisschen was damit gezogen wird, mit dem Baseballgewinn der New York Mets zum Beispiel. Fand ich halt mega cool und mega angenehm zu sehen. Die haben sich also in dieser ganzen Filmreihe, haben die, ich finde, coole Sprüche gemacht. Ich konnte lachen. Ich fand clevere, irgendwie coole Geschichten erzählt, Kriminalgeschichten. Und auch nebenbei waren so kleine Sachen, wo man immer schmunzeln konnte. Und am Ende natürlich, wenn man lang genug geguckt hat, das Outro, ich weiß nicht, ob ihr dieses Mal gesehen habt, im ersten Teil war das ja, dass Aliens mit Mormeln gespielt haben, wir Teil einer dieser Mormeln waren. Im zweiten Teil war es mit dem Schließfach, glaube ich, mit der Uhr im Schließfach, wo sie am Ende das Schließfach aufmachen und dann sehen, dass wir in einem riesengroßen...
Nee, das ist im ersten, oder nicht?
Nein, der erste ist mit Mormeln.
Nicht in Dorsten, weil ich das im zweiten, ja. Nee, du hast recht.
Und im zweiten ist es, was war im fünften? Ich weiß es nicht. Ich fand halt die ganze Man in Black-Reihe ganz super. Man in Black Internationals.
Genau das wollte ich gerade fragen.
Fick dich. Man in Black International, der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Ich habe ihn damals auf dem Flug von nach New York gesehen. Ich habe mich gefreut, geil, 2 Stunden Unterhaltung. Ich habe den Film ausgemacht. Und das Einzige, was mich ruhig gestimmt hat, war, ich sitze in einem Flugzeug nach New York. Bleib ruhig, Dennis. Du hast Bart. Reg dich jetzt nicht so sehr auf und bring dich in Schwierigkeiten. Da war was vor 16 Jahren. Gut. Das ist mein erster Guilty Pleasure. Ich finde ja, es ist kein richtiger Guilty Pleasure, aber...
Ich wollte gerade sagen, ich finde der erste zum Beispiel, also wirklich Man in Black 1, ist ja eigentlich, ich würde sagen, ist einfach ein recht beliebter Film. Also ich sehe halt 1 echt nicht so als Guilty Pleasure, weil ich sage halt einfach, das ist generell, glaube ich, ein gern gesehener, ein beliebter Film. Also bei Teil 2, weil ich Teil 2 wirklich, also persönlich, ich finde halt auch die Effekte, wenn du dir heute anguckst, das ist alles so schlecht gealtert. Ich finde Teil 2, den kannst du dir heute echt nicht mehr angucken. Teil 3 mag ich ja selber auch wieder. Aber ich muss auch sagen, Teil 1 sehe ich sogar fast nicht mal als Guilty Pleasure an, weil ich finde halt Teil 1 war halt irgendwie auch so ein popkulturelles Phänomen einfach auch so. Das war halt damals ein Riesenhit. Einfach. Okay, heißt nicht unbedingt immer, dass Riesenhits auch gute Filme sind. Es gibt auch viele Riesenhits, die Scheißfilme sind. Aber ich glaube halt generell auch, dass der erste Film ist trotzdem eigentlich ein okayer Film.
Also ich überlege gerade, ob sogar der dritte, also ich finde den dritten allein, ich finde, an Bösewichten hatte der dritte Teil immer noch den besten Bösewicht. Mit Boris die Bestie. Der spielt ja auch mit bei What We Do in the Shadow. Allein wenn diese zwei sich aufeinandertreffen durch Zeitreisen und sonst was, sondern ich bin so viel besser als ich. Ich habe gelacht jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe. Und wenn ich irgendwo bei meinen Leuten ihn zitiert habe oder diesen Film zitiert habe, wurde ich nur jedes Mal doof angeguckt. Ich dachte mir so, ey, sag mal, ihr habt doch den Film gesehen. Ja. Ich fand ihn nicht lustig. Nee, eigentlich nicht so. Und ich so, was? Ich fand Boris die Bestie einfach einer der besten Comedy-Bösewichte überhaupt. Ich fand ihn einfach nur cool. Er sah cool aus und hatte richtig coole Sprüche drauf. Er sah wirklich cool aus.
Man muss auch sagen, die Filme sind aber auch groß angekündigt worden und sind keine Nischenfilme. Also das waren schon immer welche, die immer viele ins Kino gelockt hatten.
Ja, klar. Aber wie gesagt, große Publikum heißt ja nicht unbedingt auch guter Film, ne? Also...
Ja, natürlich, aber es war noch nie sowas, wo man gesagt hat, okay, das sind so Nischendinger. Ja, dieser International-Film, was ihr gesagt habt, der ist ja relativ schnell abgestürzt, weil die anderen waren, glaube ich, auch schon immer danach länger so im Gedächtnis. Also ja, gut, länger,
okay, aber kann ja trotzdem Guilty Pleasure sein. Ich meine, wenn du...
Ja.
Wie hieß
Guilty Pleasure heißt ja nicht, dass es ein kleiner Film sein muss.
50 Shades of Grey. Wenn den jemand jetzt hier heute Abend noch reinbringt, dann Respekt, Leute. Ich würde mich freuen.
Ach, mein zweiter Film.
Sowas. Alex, wenn du sowas reinbringst, das ist für mich ein Guilty Pleasure. Also, weißt du, es ist so. Du findest den Film toll, aber ich glaube nicht, dass du damit beim nächsten Mega Luna Festival angeben würdest oder so, weißt du? Oder auf dein Mittelalter, weißt du, wie ich sag mal.
Ja. Dann sag uns doch mal, Alex, mit was du angeben würdest.
Ach, Benni, mach du doch als erstes, oder?
Kann ich auch mal. Lass mich mal dazwischen und dann.
Okay.
Ich würd gerne mal euch das erraten lassen.
Okay. Quizze mag ich gerne.
Das Gute ist, bei Alex kann man immer quizzen, weil er nie ins Film doch reinschreibt. Also, aber immer noch dieses kleine Ding.
Ja, es klingt für mich nach hier Wayward Son, oder nicht?
Ja, es ist Supernatural.
Also, du redest über die Serie, okay.
Ja, ich muss lange so überlegen, aber mein erstes Ding ist tatsächlich eine Serie. Mein zweites Ding werdet ihr nicht gesehen haben und ich kenne, aber das erste Supernatural, 15 Staffeln. Ich habe am Ende geweint. Ich habe jede einzelne Folge. Ja, leider nur, aber es kommen vielleicht sogar noch mehr.
Das ist so krass, wie lange diese Serie ging. Also, es war echt ein riesig langlebiger Erfolg. Das ist echt.
Oh, ja, es gab schwächere Staffeln, wo ich echt gesagt habe, und dann gab es wieder richtig gute. Und ich muss ehrlich sagen... Willst du mal
ganz kurz einfach so die Prämisse der Serie zusammenfassen, auch so für die Zuhörer?
Ja, die meisten Sam und Dean, zwei Brüder, die von ihrem Vater immer auf Vampirjagd und auf mysteriöse Sachenjagd gegangen sind, gehen zusammen und suchen ihren Vater, so fängt's an. Und dann, es ist eine Mischung aus Monster of the Week und einem roten Faden, der sich durch die ganze Zeit durchzieht. Ist eine Mystery-Serie, hat Witz, Charme und ist einfach genial. Und zwischendurch gibt's dann immer hier dieses emotionale Spiel zwischen den Brüdern und so weiter.
Ich mag den Bruder, der lange Haare hat, nicht.
Der ist einfach zu.
Ja, Padalecki, wie der heißt, der Schauspieler? Ich habe vergessen. Heißt der
irgendwie? Ja, Jared Padalecki.
Genau, ja.
Der kommt jetzt auch in The Boys.
Genau, der andere ist Jensen Ackles, ne? Der von Dean Winchester ist der Jensen Ackles, ja.
Also genau. Ich habe am Anfang so ein bisschen geguckt und er kam mir rüber wie so ein Arschloch. Er ist halt der Typ, der nicht bei der Sache ist, sondern seine ego-emotionale Nummer da auf einmal da reinbringen muss.
Also es ist immer, Also es ist auch eine Entwicklung zwischen den beiden. Ich meine, es sind 15 Staffeln, das sind über 15 Jahre. Es gab nämlich mal so ein Jahr, wo keine Staffel rauskommt. Und das war ein sehr trauriges Jahr für mich. Es ist wirklich lang. Es ist wirklich lang. Eigentlich war die Serie auf 4 Staffeln ausgelegt.
Wie viele Folgen sind das? 15 Staffeln.
Boah, 327 Episoden steht hier. Das
haben Sie die Schauspieler irgendwann ausgewechselt? Weil wenn ich so die Bilder durchgucke und da sind so Bilder, die definitiv nicht von Staffel 1 sind, da muss ich sagen, dass der eine mit den kurzen Haaren relativ wenig gealtert ist, finde ich. Und unser Andreas Z. der ist aber ist ja ein Mann geworden.
Du hast da eine Entwicklung und du machst die komplett mit in 15 oder 16 Jahren Serie. 2005 ist die gestartet. Wann war die zu Ende? Warte.
2020.
2020, ja. Also, Alter, das war... Und am Ende die letzte Folge. Ohne Scheiß, ich habe geheult. Ich habe wirklich geheult. Und das, okay, ist echt...
das kann ich komplett nachvollziehen. Wenn du 15 Jahre lang mit einer Serie verbringst, dann kann ich es komplett nachvollziehen, wenn du heulst, wenn die vorbeigeht. Ich habe weniger Jahre mit Serien verbracht und musste am Ende heulen, dass die zu Ende waren. Auch obwohl da nichts Trauriges war, einfach nur, weil sie zu Ende war.
Und die war extrem traurig. Also die war extrem traurig. Die haben echt ein gutes Ende gekriegt. Und dann hast du noch andere Schauspieler. Du hast nicht nur die beiden, du hast dann Misha Collins, ne? Der ist auch super geil, der Typ. Mark A. Shepard kennt ihr auch, oder? Den kennt ihr aus verschiedenen Serien. Spielt auch oft bei Dr. Who mit. Und, also,
dann kenn ich
auch super geil. Jim Beaver kennt ihr. Och, kommt, Leute. Jedenfalls, die Hälfte der Leute wird ja jetzt bei The Boys wieder neu verwurstet, ne? Die kommen ja da alle
hin. Das stimmt.
Also, die kommen da wirklich alle hin. Aber das ist echt, also die Serie, die ist mir so ans Herz gewachsen. Und ich habe also die Staffeln ja nicht nur einmal geguckt, ich habe die mehrfach gesehen und die schlechten natürlich nicht, aber es gibt auch so Lieblingsfolgen. Die Serie, die hat es mir einfach gegeben, wirklich, die hat es mir komplett gegeben. Da aber waren war die so jetzt gute Folgen.
Gruselig oder?
Nee, die war einfach, die hatte ihren Witz, die hat richtig witzige Folgen gehabt, also wirklich richtig derbe witzige Folgen. Die hatte einen roten Faden, der richtig cool war. Der hatte so Einzelgeschichten, du hattest dann immer mal dieses Drama noch mit drin zwischen den Brüdern, dieses Hin und Her und wie sie sich so in diese Lebenslagen da entschieden haben. Du hattest auch viele Verluste in der Serie, da sind wirklich Figuren gewesen, die waren über 5 Staffeln dabei und dann waren die hin. Und also das ist wirklich, wie die Serie gewachsen ist, wo du merkst, wie sie immer weiter wachsen. Das ist einfach fantastisch. Ich liebe
eine
diese
Frage Serie. Eine Frage habe ich und ich kann mir die Antwort schon bei dir denken. Wenn wir dieses Cluster nehmen, Monster of the Week, ist es nicht nach 6 Staffeln, mindestens 7 Staffeln ausgelutscht?
Nein.
Was sollen da für spannende
Monster? Du hast immer diesen roten Faden. Du hast zwar dieses Monster of the
Week, aber lass auch
Staffeln.
Ja, aber lass mal bei Monster
of the Week bleiben. Das haben ja viele dieser Serien. Also das ist ja nichts, was die Serie jetzt einzigartig hat. Das haben ja viele.
Ja.
Mit dem Monster of the Week und dann halt eine staffelübergreifende Geschichte.
Genau. Wie viele Staffeln
hat Akklitz?
Auch Monster of the Week. Nein, überhaupt nicht. Du hast, wie gesagt, schwächere Staffeln. Ab Staffel 4 war halt der größte Knackpunkt. Staffel 5 ist eine der schwächsten Staffeln, die die haben. Weil da mussten sie sich nochmal selbst finden. Du hast diesen Typen gehabt, der die Idee hatte, der hat die geschrieben und dann war bei Staffel 4 eigentlich Schluss und dann mussten sie weiterführen. Aber es ist nicht so, dass es dann sinnlos wird. Du hast dann immer noch einen roten Faden, der geht weiter und es ist schlüssig in sich. Die letzte Staffel schließt zum Beispiel sehr eng an die erste Staffel auf und man denkt wirklich auch im Verlauf, auch wenn es nicht so geplant war, okay, gut, das war von Anfang an geplant, dass das so lang wird. Es gibt sogar eine Crossover-Folge mit Scooby-Doo. Und die ist sinnvoll. Ja, jetzt guckt er blöd.
Scooby-Doo,
ja?
Where are you?
Einfach geil. Wirklich. Einfach geil.
Macht Dean da Daphne klar, oder?
Ja, er versucht's. Er versucht's tatsächlich. Also es ist wirklich cool.
Also aber
gibt, Scooby-Doo Gang gibt deine Chance,
in Real Life da, oder was?
Bei meiner Frau rennt offene Türen ein. Meine Frau liebt Supernatural. Also.
Ja, also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Es ist super geil. Nee, Scooby-Doo ist nicht bei denen, die sind bei Scooby-Doo. Das ist die fängt ganz normal an und dann wird es eine Zeichentrickfolge.
Ach so, okay.
Ach, das ist sogar eine Zeichentrickfolge, okay.
Klar. Also am Anfang nicht, aber das ist dann so ein Wechsel. Auch schlüssig erklärt. In der Welt halt.
Ja, klar. Sowas lebt halt immer in den
Welten. Ja,
mach. Ich meine, wir haben es ja auch schon darüber unterhalten. Wir haben ja mal, glaube ich, Alex, du und ich, wir hatten uns ja hier auch mal kurz über Buffy uns unterhalten. Mhm. Letztlich ist das ist ja alles so vom selben Schlag, diese ganzen Serien. Ich kann mich für die ja auch erwärmen. Also deswegen, ich will ja nicht mal irgendwie was Negatives sagen. Ich habe es nur einfach nicht geguckt, aber ich weiß das. Und du bist doch nicht der Einzige, den ich kenne. Und auch meine Frau ist nicht die Einzige, den ich kenne. Ich kenne viele Leute, die mochten die Serie. Also ich habe da keine Ressentiments gegen, aber ich habe es halt einfach nie geguckt.
Also Genre steht hier Drama, Mystery, Horror und naja, es ist nicht so Horror, aber es ist schon, manche Folgen sind schon derber als, wo man sagt, okay, gut, da fliegt was rum, aber es ist, es macht diese Mischung. Es ist wirklich, dieses Drama, was drin ist, ich bin nicht so der Drama-Freund, wer hätte es gedacht, aber es ist sinnvoll da drin.
Spielt auch der Typ, der spielt auch so ein alter Schauspieler mit. Ich muss jetzt in so eine andere Serie
Vater,
denken.
Der Vater ist doch hier Jeffrey Dean Morgan.
Von Fringe, oder nicht?
Nee, der nicht. Ja. Jeffrey Dean Morgan hier. Der ist auf jeden Fall der Vater,
nein,
ne?
Du bist doch falsch gesagt. Ja, der aus The Walking Dead.
Ja, genau. Und
da gibt es ja auch sogar auch Anspielungen drauf.
Und der Comedian
Watchmen. Die räumen so ein altes Lager von ihrem Vater aus und haben dann einen so Baseballschläger mit hier Stacheldraht rum. Oh, Dad hat den geliebt. Ja. Und dann legen sie weiter.
Lucia. Hieß er Lucia dabei?
Ja, und es gibt, was auch noch ein großer Pluspunkt ist für die Serie, finde ich, du hast so viele Momente auch zum Schluss, wo du denkst, nein, dass du wirklich davor sitzt und da hast du dann 14 Jahre drauf gewartet, dass eine Sache enthüllt wird und du stehst davor, fickt euch. Also wirklich gut.
Ich muss sagen, solche Serien, ja, aber dieses Konzept ist mir zu alt. Der rote Faden ist mir, es ist ein Faden im Endeffekt. Dieses Case of the Week, Monster of the Week, das langweilt mich irgendwie alles. Damals, wo der große Akte X-Nachfolger, wie hieß das? Fringe.
Aber Fringe hatte ja auch das. Fringe hatte am Ende überhaupt keine Case of the Week. Die hatten am Ende nur noch roten Faden. In den letzten zwei
Bis dahin heißt ich durchgehalten. Ich habe angefangen zu gucken, es hat mich gelangweilt. Jetzt mal es noch ein bisschen einfacher zu machen mit Bones oder Cold Case.
Aber diese Serien haben immer noch eine sehr, sehr große Anhängerschaft.
Black und die haben auch
kann ja sein. Kann ja sein.
Die haben aber keinen durchgehenden roten Faden, zum Beispiel bei Bones. Das hast du zum Beispiel bei, wie heißt das hier mit
du diesem hast Bones gesehen?
Ja, klar, alle Staffeln.
Was? Wie viel Zeit hast du?
Borans, Alter.
Weißt du, Blacklist oder Dr. House. Also, das ist für mich alles.
Auch alles. Blacklist auch alles.
2000er. Ernsthaft?
Ja? Sowas hat eigentlich immer. Es gibt immer einen kleinen roten Faden, auch in diesen Serien.
Ja, ich meine, ich bin da erstaunt darüber, dass Alex die alle gesehen hat.
Aber bei Bones hast du nicht so wirklich so einen roten Faden. Bei der Serie schon. Du hast auch manchmal eine Staffel, da hast du jede Folge ist der rote Faden und dann hast du mal Monster of the Week kurz drin und dann gehst du wieder weiter.
Vergessen wir jetzt mal Bones, bitte schön. Aber ich finde, und wenn das über 15 Staffeln gestreckt wird, ich finde es irgendwie ein bisschen langweilig. Ich gucke lieber eine Serie, wo wirklich eine Geschichte die Serie ist.
Ein Einwurf noch.
Alex, es ist mein Ding. Ich finde Supernatural schon diese Art von Serie. Nee,
ist cool.
Vollkommen okay.
Ja, ich aber will auch nichts dazu sagen. Ich will nur zu deiner Frage beantworten, wie viel Zeit habe ich, als ich mit Blacklist zum Beispiel angefangen habe, habe ich die Serie in 2 Wochen durchgeguckt. Das waren, glaube ich, 6 Staffeln oder so damals. Ich habe sogar beim Rasenmähen, habe ich mir eine Halterung gebaut, damit das Handy drauf war und habe geschaut.
Also was mich
verwirrt. Da war ich auch nicht viel verheiratet. Entschuldigung. Also ich habe immer.
Was mich verwirrt.
Dass ich Rasenmähe.
Das war Rasen gemäht. Also, es sind also anscheinend sehr kurze Staffeln von der Serie.
Was ich gerade eigentlich viel interessanter finde, dass du dir eine Halterung gebaut hast. Du weißt, es gibt so Handyhalterungen, so für Fahrräder oder für Kinderwagen, die kosten meistens auch nicht viel mehr als 15 Euro. Also ich weiß ja nicht, was du dir da gebaut hast.
Ja, hast du die mal versucht, am Rasenmäher anzubauen? Total beschissen. Deswegen habe ich die umgebaut. Ich habe sie mich nicht selbst geschnitzt. Entschuldigung. Ich sitze da in Bayern mit meinem Holzding. Ich baue mir jetzt eine Handyhalterung.
Und das tue ich alles für Dr.
Alex, der Graue.
So. Ah, guck mal, wie romantisch es hier noch Bayern ist. Halt's Maul, ich will bei uns gucken.
Gut, dann mache ich es am besten kurz und ich habe es euch ja schon angekündigt und wir kommen zum Thema vom Anfang der Folge zurück, nämlich zu Musicals. Und ich habe euch auch schon angekündigt, dass ich euch quälen werde, jeweils beim ersten Film. Wahrscheinlich auch beim zweiten, aber das ist eine andere Geschichte. Und zwar habe ich mir einfach gedacht, so, ich rede über einen meiner witzigsten Kinobesuche. Das war damals in meinen Berlin-Jahren mal wieder, wie könnte es auch anders sein, war ich mit einer guten Freundin im Kino. Wir waren, glaube ich, zu sechst im Kino. Irgendwie rechts vor uns saßen zwei ältere Frauen, also wirklich schon älter. Also die waren sicherlich schon in ihren 70ern auf dem Weg zu der großen Acht. Und links neben, wo irgendwo neben uns saß noch ein anderes Pärchen. Und diese älteren Frauen, die sind so abgegangen, die haben so mitgetanzt und mitgesungen. Und ich hatte auch einen Spaß meines Lebens tatsächlich. Auch wenn ich damals direkt im Film schon zu meiner guten Freundin gesagt habe, so, hey, Story kannst du einfach komplett vergessen, die ist Banane, die passt auf den Bierdeckel. Aber die Songs machen halt einfach Spaß. Und zwar rede ich über Rock of Ages. Und ja, das ist kein gutes Musical. Also es gibt ja so, ich sag's mal so, es gibt so Musical-Großwerke, so ein Ding wie La La Land, weißt du? Das ist halt so, das ist halt ein sehr ausgeklügelt, das ist ein sehr gutes Musical, auch sowas wie Les Miserables oder sowas. Das ist halt sowas, das erzählt eine Geschichte, das hat halt irgendwie auch so, auch so diesen Sinn hinter den Liedern und so. Und dann hast du so Musicals, die erzählen irgendwie ihre Billo-Geschichte, haben dann irgendwie einen geilen Song, der eigentlich nichts zur Story beiträgt. Erzählen dann weiter ihre Billo-Geschichte und haben dann wieder den nächsten Song, der auch wieder nichts zur Story beiträgt. Und genauso ein Musical, muss man jetzt sagen, ist halt Rock of Ages. Aber ich hatte halt Spaß mit diesem Glam-Metal der 80er Jahre oder noch ein paar Rock-Songs aus den 70ern und auch aus den 90ern tatsächlich. Über Def Leppard, Journey, Poison, Twisted Sister, Bon Jovi. Ja, genau. Also das ist halt genauso das Ding, Pat Benatar und diese Schauspieler. Also man muss halt auch wirklich sagen, dieser Film ist ja auch gespickt mit geilen Schauspielern. Du hast halt Bryan Cranston, Mary J. Blige, Paul Giamatti. Paul Giamatti ist überragend als schmieriger Manager. Alec Baldwin, Tom Cruise. Nur die beiden Hauptdarsteller, die Hauptfiguren.
Singt Alec Baldwin?
Was ist Alec Baldwin noch, bevor eine Kamera Frauen ins Gesicht geschossen hat? Sorry, das hätte ich vielleicht nicht so offensiv sagen sollen. Na, auf jeden Fall. Nur die beiden Hauptdarsteller und auch Figuren, gespielt von Diego Boneta und Julian Yu, die kannst du halt komplett in den Ton treten. Erstens, die passen überhaupt nicht zu dem Film rein, weil die diesen Vibe überhaupt nicht rüberbringen. Und die sind halt auch die Rollen passen halt eigentlich nicht in den Film rein. Ich glaube, das war dann echt so. Das ist ja tatsächlich, basiert dieser Film auf einem Musical, auf einem Broadway-Musical, was sehr erfolgreich lief. Aber dieses Musical war auch sehr viel, ich sag's jetzt mal so, öliger, ledriger, rockiger, mit auch viel mehr ausgemerzten Schauspielern. Es gibt eine Szene im Film, da kommen diese Schauspieler auch im Film vor. Und da siehst du halt, das sind richtig alte, ausgemerzte Leute. Und die hast nämlich eigentlich die Schauspieler aus dem Original Musical. Während das hier dann doch ein bisschen so auf Hochglanz getrimmt ist, mit jungen Schauspielern, vor allem in den Hauptrollen und sowas. Und dann halt der alten Riege so ein bisschen im Nebendarsteller. Das passt halt. Ich glaube halt, ich habe das Musical nie gesehen, das Original Musical, nur halt den Film. Aber der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber, und hier gehe ich auch voll mit, Alex hat das vorhin so schön gesagt, dass ihm eigentlich diese Sachen nicht peinlich sind. Ich finde, das ist eigentlich schön, wenn man sagt so, ey, ich finde es nicht schlimm, dass ich das mag. Also ich mag es halt einfach. Wenn ich es mag, dann ist es für mich nicht guilty. Und so, ich kann diese Ansicht von Alex komplett verstehen. Bei diesem Film gehe ich dann aber wirklich so weit, so für mich so, ey, wenn mir jemand durch die Pistole auf die Brust drückt, dann würde ich halt echt sagen, ja Mann, der Film ist crap, aber was soll ich denn sagen? Ey, ich singe halt bei jedem Song mit. Es macht mir halt einfach Spaß. Und ich habe halt hier, ihr seht das jetzt in der Kamera, ihr natürlich da jetzt hören. Ich habe ja noch die Platte jetzt, den Soundtrack in der Hand gerade eben. Habe ich gerade mal rausgesucht, den habe ich auch noch rechts im Ding stehen. Ich habe einfach Spaß mit dem Ding. Aber es ist halt großer Bullshit. Ey, das würde ich halt auch, das habe ich gesagt, damals im Kino schon gesagt, dass der Film großer Bullshit ist und trotzdem hatte ich Spaß meines Lebens.
Wieso seid ihr reingegangen?
Weil ich halt einfach Bock drauf hatte. Also wir sind damals, die ist halt, damals war es so, ich habe in Berlin gelebt und dann ist die gute Freundin damals nach Berlin gezogen, für ein Jahr, nachdem ich da in Berlin gelebt habe. Und wir sind damals relativ regelmäßig, so alle zwei Wochen immer ins Kino gegangen. Und der hat sich damals halt angeboten, einfach weil wir beide auch so ein bisschen auf die Musik mochten und sowas. Und dann ach, gucken wir uns die doch an. Und wir hatten Spaß.
Also ich kann zu dem Film gar nichts sagen, der ist an mir komplett vorbeigegangen. Und ich betone nochmal, es legt nicht so viel Wert auf dieses Wort guilty.
Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Das ist, ich glaube, da seid ihr beiden nicht die Einzigen. Aber wir können auch einfach gerne weitermachen, weil wir haben uns heute hier schon sehr viel in einigen Themen verloren. Was ist denn dein zweites Thema, Dennis?
Es ist wieder komischerweise eine Trilogie und es ist nämlich die Austin Powers Trilogie. Fing an mit Austin Powers, das Schärfste, was die Majestät zu bieten hat. Dieser wunderbare Titel, 1997 kam der raus. Dann der Spion in geheimer Missionarstellung. Ich finde, die Titel sind schon ein bisschen guilty, dann noch. Der dann 1999 rauskommt, zwei Jahre später. Und dann trilogiemäßig der dritte Teil, Goldständer 2002. Den fand ich jetzt persönlich jetzt, den fand ich ein bisschen schade, wenn ich es so ausdrücken darf, den dritten Teil. Aber den ersten und den zweiten Teil fand ich halt irgendwie.
Darf ich hier direkt reingrätschen oder soll ich dich erst aussprechen lassen?
Bevor dir ein Ederchen platzt, sag's doch.
Nee, ich will einfach nur sagen, dass tatsächlich, ich habe bei Man in Black sogar noch gesagt, dass ich den ersten gar nicht so als Guilty Pleasure sehe. Hier sehe ich sogar auch die Reihe nicht als Guilty Pleasure, weil ich glaube auch, die kommt, ist einfach generell sehr beliebt. Aber das wollte ich jetzt nur mal so einwerfen, meine persönliche Meinung.
Ja, das heißt beliebt und
unbeliebt. Wenn wir jetzt gerade unbeliebt einwerfen.
Also ich sag mal so, erstmal mit diesen ganzen, du kommst gleich dran, Alex, mit diesen ganzen sehr beliebt, ich meine, in Sachen Mehrheit oder Nicht-Mehrheit, kann ja sein, dass die Mehrheit scheiße liegt, weißt du,
ja, ja, klar, ja,
das muss man das nicht mal so als Wertungspunkt
sehen. Man muss sich ja vor jemanden schämen. Aber ich sag's mal so, du magst den dritten Teil nur nicht, weil du so nah an der Grenze mit den Holländern bist. Ich liebe diese Filme, alle drei.
Ich muss sagen, es liegt doch wirklich an diesem holländischen Antagonisten, weil
ach nee, es war okay,
jeder Film, jeder, nein, es war
nee, das war ein Holländer, glaube ich.
Jeder Film ist irgendwie gleich aufgebaut. So, im Kernpunkt des roten Fadens, wenn ich wieder aufheben darf, ist halt das Austin Powers gespielt von Mike Myers, halt in den 60er Jahren ein super Agent war, eingefroren wurde und im ersten Teil wieder aufgetaut werden musste, weil sein Gegner auch wieder auf die Welt kam, auch gespielt von Mike Myers. Mike Myers spielt gefühlt 25 Rollen in diesem ganzen Film. Und er dann halt, weil er jetzt in der Neuzeit ankommt, mit seiner sehr, sehr speziellen Art und Weise überall aneckt und halt wirklich aus der Zeit gefallen ist, besonders sexistisch mäßig. Das ist halt immer so ein Punkt in allen drei Filmen. In allen drei Filmen gibt es halt ein Bond-Girl sozusagen, ein Austin Powers-Girl, Frau. Es lehnt halt sich sehr stark an die James Bond-Reihe. Da werden sehr viele Filme, Szenen, generell Gegenstände halt sehr aufgegriffen. Wer James Bond die ganzen alten Filme kennt, wird sehr viele Elemente dort in diesen drei Filmen wiedererkennen. Ich muss sagen, die Bond-Girls, die Austin Powers-Girls, die lassen sich sehen. In dem ersten Teil ist es ja Elizabeth Hurley, im zweiten Teil ist es Heather Graham und im dritten Teil ist es Beyoncé Knowles. Im ersten Teil ist es halt das Dr. Evil, gespielt von Mike Myers, mit einem Erdanziehungsstrahl, glaube ich, den Mond auf die Erde krachen lassen will und halt die Erdregierung, also alle G7-Gipfel-Typen da erpressen will und eine Lösegeldsumme haben möchte am Anfang von 1 Million Dollar, was er natürlich dann hochpusht, weil sein Rat sagt, nee, 1 Million Dollar, mittlerweile ist es echt gar nichts mehr wert. Im zweiten Teil ist es, glaube ich, ein bisschen Moonraker angelegt, dort will er, glaube ich, ich habe es, glaube ich, aufgeschrieben. Nee, Entschuldigung, im ersten Teil will er die Erdumlaufbahn verändern, im zweiten Teil will er halt den Mond auf die Erde kommen lassen, das sogenannte Alan Parsons Project, und im dritten Teil ist es dann der sogenannte Traktorstrahl, in dem er halt einen Kometen auf die Erde krachen lassen möchte, mit Hilfe von Goldständer. Und wie ihr schon merkt, es ist nicht nur lauter James-Bond-Elemente, es hat auch sehr viele Star-Wars-Elemente, es hat, da habe ich selber sogar zwei Elemente wieder erkannt, wahrscheinlich hat es auch mehrere Elemente, Star-Trek-Elemente, ich glaube, wie viele sind es, Alex? Ich glaube, du kannst ein paar mehr nennen. Und ich finde, das ist halt so mega lustig, das hat mich halt unterhalten. Die dümmliche Art von Austin Powers hat mich unterhalten. Es ist halt stupider Film, aber ich finde ihn halt mega witzig. Wie gesagt, bis auf den dritten Teil, da finde ich sehr schade, der namensgebende Goldständer, auch gespielt von Mike Myers. Ich fand ihn einfach nur nervig und dieses lustige Art und Weise mit dem holländischen Dialekt ging mir wahnsinnig auf den Keks. Also da ging irgendwie alles verloren. Aber Teil 1 und Teil 2, ich muss sagen, es vermischt sich auch so ein bisschen. Fand ich da auch ein bisschen langweilig.
Ja, ich muss sagen, der dritte
noch zu erwähnen, Teil hat, noch zu erwähnen, ist natürlich, wer ist der? Sam Green? Seth Green? Sam Green, Seth Green, hier der von Robert Chicken.
Seth Green, ja.
Der spielt ja dann seinen Sohn. Ja, lauter popkulturelle Geschichten. Diese komische amerikanische Talkshow hier.
Der Film hat der dritte Teil hat extrem auch in die Popkultur eingegriffen. Also nicht, also alle Teile eigentlich, aber auch vom dritten gibt es extrem viel. Die besten Zitate, finde ich, sind sogar im dritten mit drin. Die witzigsten mitunter. Also ich muss sagen, ja, es ist immer so eine Geschmackssache, welche man besser findet, aber ich finde, der dritte Teil steht vielen nichts nach. Ich meine, selbst Jeff Bezos hat jetzt seine Rakete nach Austin Powers gebaut. Also.
Die Penisform?
Ja, die Penisform.
Ja, das auch. Da muss ich auch sagen, es gibt ja diese, neben einem Teil mit der, die Rakete in Form des Penis oder den anderen, der aussieht wie ein extrem großer weiblicher Busen. Und wie lange sie diese Szenen dann gezogen werden, indem überall irgendwelche Szenen reingeschnitten werden, wo die Leute das auf dem Radar, auf dem Fernsehen, am Himmel sehen. Und jedes Mal in der entscheidenden Szene wird es halt wieder rausgeschnitten. Es ist so stupide eigentlich, aber trotzdem irgendwie gut gemacht, wie ich finde. Aber der dritte Teil, nicht nur Goldständer, sondern da ist ja auch dieser fette Sumo-Spieler, Ringer, dieser... Ja, weiß ich nicht, mit der Forts-Geschichte, mit der Arschszene, fand ich alles drüber. Das war nicht meins. Im ersten und im zweiten Teil, diese Szenerie mit den Schattenspielen, war noch okay. Da gibt es auch so viele Elemente, wo mit Schattenspiel ist oder mit dieser Figur, wo hinter dieser komischen Brunnenfigur da steht und dann Spargel isst. Kann man vielleicht ein bisschen schmunzeln, finde ich ein bisschen, das finde ich zu klamauk-mäßig, aber alles andere finde ich. Er läuft auch irgendwie der letzte Idiot, Mike Myers, aber irgendwie ist auch Austin Powers einfach eine richtig coole Figur, wo man sagt, ey, alter Dude, irgendwie trickst du das System irgendwie aus auf deine eigene Art und Weise und das finde ich irgendwie mega cool.
Ich finde find ich
krass, dass ihr beide... Du findest... Finde ich gut, dass du es gut findest.
Ich finde es echt gut. Ich muss gerade dran denken, ich kann gerade nicht mehr. Ich kriege Tränen in den Augen, wirklich... Diese Zeltszene.
Boah, mit Minimi da rum.
Es gibt nur zwei Dinge, die ich auf dieser Welt hasse. Menschen, die mit intolerant gegen Kulturen anderer Leute sind und Holländer. Ist vielleicht für einen einfachen Mann, aber ich bin anscheinend ein einfacher Mann. Ich finde das einfach super geil. Ich kann nicht...
Ach ja. Es sind halt zwei, die beiden Hauptcharaktere, Austin Powers und Dr. Evil, ich finde ja irgendwie auch beide sehr sympathisch. Ja. Es gibt ein paar Elemente, die mich halt genervt haben, da die Szene, wo er sich mit Minimi da ein bisschen auseinanderlebt, finde ich so ein bisschen so, ach komm, ihr seid doch eigentlich Freunde. Ihr seid Klone. Oder zumindest einer von denen. Aber das ist alles, was man so wiedererkennt. Also ich glaube, wenn ich jetzt den Film, alle drei nochmal gucken würde, die drei Filme, ich würde nochmal viel mehr wiedererkennen, was ich damals mir vielleicht nicht aufgefallen ist. Also Alex findet die Reihe anscheinend cool.
Ich finde die richtig gut.
Benny, wie stehst du dazu?
Also wie ich es ja schon gesagt habe, für mich ist das wahrscheinlich eher gar kein Guilty Pleasure, weil ich weiß, dass viele die mögen. Ich habe die alle mal gesehen. Mir sind einige Witze hängen geblieben, aber ich habe die auch nie wieder gesehen. Ich fand die, ja, ich mag einfach diese Art Film nicht. Das ist nicht so meins.
Also für dich ein Guilty Pleasure?
Ja, okay, aber für mich, aber nee, ich sag ja trotzdem nicht, dass es ein schlechter Film ist. So sage ich ja nicht mal.
Ach, anscheinend haben wir uns noch ein schlechtes Thema ausgesucht hier anscheinend. Weil wir noch kein richtiges Guilty Pleasure hatten. Aber wir haben noch Alex, Entschuldigung.
Also entweder ist das mein Film oder ich hab hier einen Schlaganfall. Ich heule gerade nur noch, weil ich immer noch dieses sehe. Tut mir leid.
Den dritten ernsthaft?
Alle drei. Ich muss
das. Ey, waren wir da sogar nicht?
Kino kleine dabei? Hände. Psst.
Aber Warte.
Ah, ja.
Schicke
Berlik. Darf ich jetzt bitte weitermachen?
Ja, du
okay, mach doch mal weiter.
Und dann kommen wir zu meinem Film, den können wir ganz schnell abhaken. Den habt ihr nicht gesehen, aber der ist einfach fantastisch. Invasion vom Mars von 1953. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ich glaube, es lebt nur noch ein einziger Schauspieler von denen, das war der kleine Junge dabei. Die Story habt ihr hundertprozentig schon mal, nicht den von den 80ern.
Warte, ich glaube, ich habe den schon gesehen.
Den von 53 weißt du, oder den von den Mitte 80ern, wurde remaked oder was?
Nein, ich meine schon den 50ern. Weißt du, wo ich den gesehen habe?
Ich sag nicht im Kunstkino in Berlin, ey.
Nein, Mystery Science Theater oder nicht?
Was, ihr kennt den?
Also ich kenne das Kino auch nicht.
Ist ein Klassiker. Also ich liebe diesen Film.
Okay, hat dann ist das nicht beim Mystery Science Theater, weil da haben sie einfach nur schlechte Filme.
Ja, der ist extrem schlecht bewertet.
Ja, war der bei Mystery Science Theater oder nicht?
Weiß ich nicht.
Ach, du meinst diese englische, wo es ja, dieses deutsche Pardon mit dem Oliver Kalkhoff da.
Genau, Kalkhoff und Welke, die sich dann mit diesen alten schlechten Filmen und die dann mal angeguckt wurden und dann saßen die drei davor und dann haben sie das da kommentiert.
Ich gucke mal, warte. Ein Loch in meinem Raumschiff und ich weiß, es ist nicht klug. Scheiß drauf, solange ich Spaß hab.
Also, ich kann mal ganz kurz sagen, möglich, dass sie das da geguckt haben. Kurz Grundstory, der kleine Junge ist da, der guckt abends aus seinem Fenster, behutliche Kleinstadt, Amerika, Vater arbeitet im Atomkraftwerk, alles ganz normal in den 50ern. Der Junge guckt aus dem Fenster und sieht, wie eine Untertasse landet und im Sandhügel verschwindet. Und dann ab da wird so eine Mischung aus, die Körperfresser kommen und Invasion. Sowas. Der Vater geht dann doch mal nachgucken, kommt dann total verändert wieder, dann das Nachbarskind und die haben alle so einen Knopf hinterm Ohr und das wird dann von so einer Tussi aufgeklärt vom Gesundheitsamt, glaube ich. Und das ist halt so eine Invasionsgeschichte vom Mars und die Kostüme sind furchtbar schlecht. Wenn ihr an alte Science-Fiction-Filme denkt, ne, die schlimmsten Kostüme bilden dann, das ist die Urform. Dieser Film ist tatsächlich die Urform davon. Aber für mich steht der so für diese Urform. Das ist der klassischste Klassiker, den ich kenne. Von Science Fiction in diese Richtung. Deswegen mag ich den.
Ja, du hast uns hier auf jeden Fall so auf einem Fuß erwischt. Ich glaube, hierzu können auch Dennis und ich gar
nichts. Ihr könnt überhaupt nichts sagen. Es gibt keinen bekannten Schauspieler, außer das eine Monster, also dieses eine, das ist ja typisch, das sind so große Roboter vom Mars mit so kleinen Gehirnen, die so rumschieben, ne? Und einer davon, der hat bei dem Original Tag, an dem die Erde stillstand, den Roboter gespielt. Das ist die bekannteste Person von den ganzen.
Den Film haben wir auch im
Kino. Sonst ist das...
Mit Colonel Reeves.
Nein, das Original. Ich meine das Original. Ich meine wirklich, dass der Film ist so alt, 53. Es ist wirklich ein Schwarz-Weiß-Film. Der ist aber, wenn man sagt, man möchte sich sowas Altes geben, man wirklich einen absoluten Klassiker. Das ist der. Absolut
solche Filme,
Kritiken, aber.
Solche Filme schon in der Zeit? Also war der schon im Jahr 53, 54 schlecht?
Ja. Also nicht von den Fakten her, war halt einfach los. Der steht halt für das ganze Genre, aber das ist der Film, der diese Idee bedient, die du noch gucken kannst. Die anderen Filme davor, die kannst du einfach gar nicht mehr gucken. Selbst wenn du irgendwo noch was findest, denkst du dir, oh Gott, den kannst du noch...
Aber wo hast du den gesehen?
Da war ich 8 oder so, auf Kabel 1. Da lief der schon mal. Und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und dann, ich glaube, habe ich irgendwie mal eine Sicherheitskopie gekriegt. Der hat schon seine Fanbase, weil es wirklich der klassische, ist wirklich Untertasse, fliegt da ganz komisch, du siehst den Faden noch und alles, das ist wirklich hart.
Es ist, aber es ist so ein typischer, es ist so ein typischer Film, den man in Filmen sieht, wenn die einen schlechten Film im Fernsehen gucken. Kennt ihr das?
Ja.
Ihr guckt einen Film,
ja.
Der auch schon alt ist und im Hintergrund guckt irgendeiner von den Leuten dort einen Film auf dem Fernseher, man sieht so 3 Sekunden und es ist so ein Film, wie du es beschrieben hast.
Man hört die typische Frau, die so macht und laut schreit. Ja, das ist der Film.
Und die Blond
das,
ist...
Das ist dieser Film. Der ist echt...
Du hast also, einen Film im Film gesehen.
Ja, was soll ich sagen? Also, es ist wirklich, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit diesem Thema, muss man diesen Film mal gesehen haben eigentlich. Also,
von diesem Film?
Ja, aber das ist der. Das ist die Blaupause. Die hat alles, was an Klischees ist, hat der drin. Das war damals vielleicht scheiße, aber wenn du heute mal einen Film gucken willst mit allen Klischees, die Urpause ist, ist es dieser Film. Der hat die schlechten Kostüme, der hat die kommen natürlich vom Mars, die haben eine Untertasse, die
Blitzdingskanonen.
Mars Attacks. Wie Mars Attacks, der Urfilm von davon. Ich glaube, Mars Attacks beruht sogar auf dem.
Mars Attacks ist ja auch da auch so ein Rip-Off so von diesen ganzen
Filmen. Und ich hätte heute Mars Attacks reinbringen können. Ich finde Mars Attacks super. Ich finde ihn
lustig. Für die ist für mich auch kein Guilty Pleasure. Auch gut.
Ja.
Ich finde ihn einfach lustig.
Der Typ, der Regie geführt hat, William Cameron Menzies, der hat wohl richtig viele Filme gemacht und der war auch kein schlechter Regie. Aber der Rest ist halt schon tot.
Das ist auf der Arme, Junge. Hätte mich jetzt auch überrascht, wenn es nicht so wäre, um ehrlich zu sein.
Die sind Bert Fred, ich weiß nicht, ob die Schauspieler euch mal was sagen. Die hast du vielleicht, wenn du so einen alten Western nochmal geguckt hast, irgendwo mal gesehen.
Die waren im Jahr 53 so alt wie wir.
Nee, die waren im Jahr 53 älter als wir.
Glaube ich auch.
Die waren damals schon.
Was du mir letztens gesagt hast, Betty, dass der Typ, Agent Wickard, wie der hieß, von Beverly Hills Cop, im ersten Teil genauso alt ist wie wir jetzt sind.
Taggart. Taggart war im ersten Teil, der sah so alt aus und der war so alt, wie wir jetzt sind.
Gott sei Dank.
Ja, ich sehe auch gerade von den meisten Schauspielern. Also von den meisten Schauspielern war das auch der letzte oder vorletzte Film, ne?
Also. Mussten dafür mit Leben bezahlen.
Ja. Nee, also wenn ihr wirklich die Blaupause der Standard alten 50er, 60er Jahre Science-Fiction-Filme sehen wollt, das ist dieser Film.
Okay, oder wir gucken wieder Mars Attacks.
Ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade eben so, ich habe hier gerade nochmal so ein bisschen wild geblättert, weil ich eigentlich gerade nochmal meinen zweiten Film switchen wollte. Habe ich jetzt doch nicht getan. Ich bleibe jetzt einfach dabei, weil ich jetzt einfach auf nichts anderes gekommen bin auch. Denn dann schlage ich jetzt nämlich
eine Lanze.
Den Film. Was?
Erzähl.
Dann schlage ich jetzt hier nochmal den Bogen zum Erben. Beim ersten Film habe ich hier noch eine Platte hochgehalten mit dem Soundtrack. Beim zweiten Film jetzt. Der nämlich ist 10 Dinge, die ich an dir hasse. Da kommt am Black Friday tatsächlich, da ist mal wieder so ein kleiner Record Store Day, für kleine Plattenläden kommt da so eine limitierte Auflage des Soundtracks und ich bin hart am Überlegen, dafür nach Hannover zu fahren und mir den zu holen. In den Plattenladen da. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, ich rede jetzt über 10 Dinge, die ich an dir hasse, aus dem Jahr 1999 und ich habe den schon mal erwähnt, nämlich in unserem 3 Jahrzehnte vor der Glotze Ding im Jahr 1999.
Das kam mir doch bekannt vor.
Genau, das ist der Film basiert halt, ist halt eine Adaption von Shakespeares Der widerspenstigen Zähmung. Und ja, es geht halt darum, war halt auch so ein Sprungbrett für viele Jungschauspieler, ne? Du hast halt einen jungen Joseph Gordon-Levitt, eine junge Julia Stiles, eine junge Heath Ledger damals noch.
Mit lockigen blonden Haaren.
Was?
Mit lockigen blonden Haaren, ne?
Ja, mit lockigen Haaren, genau. Und es ist halt eine Teenie-Komödie, das war halt damals die Zeit, 1999 war die große Zeit der Teenie-Komödien und letztlich ist das ja auch eine, aber, und das muss man auch wieder sagen, da schlägt sogar jetzt mein eigener Film mein Argument von wegen, inwiefern ist es wirklich ein Guilty Pleasure, denn für eine Teenie-Komödie war das hier plötzlich und überraschenderweise, damit hat irgendwie keiner gerechnet, einer von den Kritikern hochgelobter Film. Und eigentlich geht es halt dann darum, dass du hast zwei Schwestern und die Jüngere darf nicht ausgehen, weil die Ältere nicht ausgeht und deswegen schmieden da halt so ein paar Highschool-Schüler den Plan, irgendwie die Ältere mit dem komischen, ausgeflippten Typen, gespielt von Heath Ledger, zu verkuppeln, damit die Jüngere halt auch ausgehen darf. Es ist halt eine super Teenie-Komödiengeschichte und das ist es auch. Der Film hat halt einen großartigen Soundtrack, wie gesagt, dafür würde ich gerne auch in den Record Store fahren, damit ich den mir holen kann. Er hat halt diese dann doch recht bekannte Szene, wie Heath Ledger ja auch das Can't Take My Eyes Off of You da auf der Tribüne singt, die dann ja auch nochmal ein Film wie nicht noch ein Teenie-Film und sowas auch nochmal verarscht wurde. Generell hat der Film sehr viele Anspielungen auf Shakespeare-Werke und seien es nur die ganzen Namen, Verona und Stratford und sonst was, war ja alles möglich hier. Und ich glaube sogar, wir sind ein Shakespeare-Fan ja sogar noch in diesem Film. Der fällt mir jetzt wieder ein. Oder sie fällt mir jetzt wieder ein. Generell sehr viel Shakespeare. Und stimmt, wie heißt denn die eine Schauspielerin? Die spielt ja hier die Direktorin der Schule, die dann von Reginalds pulsierendem Glied schreibt. Die Mutter gespielt. Ja, genau, Allison Janney, die Mutter aus Itonia beispielsweise, genau, die hat ja hier auch schon die komischen Pornoromane da während der Schulzeit schreibt. Und ja, ich mag den Film einfach. Das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe mit dem eine gute Zeit. Ich habe den sicherlich schon zigmal gesehen. Ich hab damals sogar erzählt, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe. Damals waren wir bei Alex Namensvetter, der in dieselbe Klasse ging wie wir alle, zu Hause. Und ich habe den mit seinem kleinen Bruder und seiner großen Schwester zusammengeguckt. Und ich weiß selber nicht, wie das dazu kam.
Klingt sehr skurril.
Ja, es war auch sehr skurril. Ich weiß auch wirklich nicht, und ich kannte den Film bis dato überhaupt nicht. Und deswegen, und ich habe den auch seit dem so oft gesehen, ich zitiere einige Sätze aus dem Film immer noch, weil ich die auch super noch witzig finde bis heute. Und ja, für mich bringt das mit, auch wenn ich selber, wie gesagt habe, für mich ist der nicht unbedingt hundertprozentig ein Guilty Pleasure, aber für mich persönlich ist das dann halt einfach so, weil ich so viel Spaß mit dem habe, auch wenn ich filmisch sage, ist es jetzt wahrscheinlich nicht das beste Werk. Und deswegen, ich meine, konnte ich heute mal relativ schnell hier abhandeln. Deswegen ging das dahingehend immer sehr schnell.
Ich muss sagen, den Film habe ich leider auch nicht gesehen. Damals, als der groß rauskam, dachte ich mir jetzt mal, verpasse ich da was? Muss ich diesen Film gesehen haben? Klar, ein paar Szenen kennt man, da hat man reingeschaltet. Wie du schon gesagt hast, diese wo Heath Ledger auf einmal da anfängt zu singen. Aber sonst habe ich es nicht geschafft zu gucken. Die Schauspielerin hat ja danach auch noch so einen berühmten Film rausgebracht, den auch damals irgendwie gefühlt jeder gesehen hat. Irgendwie Save the Last Dance, das war auch nicht so
meins. Ja, das war auch damals so ein Ding. Ja, das war aber auch nicht meins, muss ich dazu sagen. Aber ja, sie war damals auch so ein bisschen durchgereicht, so durch solche Teenie-Filme und so auch.
Obwohl sie...
Und Jason Bourne.
Dafür wurde sie...
Stimmt, da war sie auch dabei.
Ich glaube, sie wurde damals gecastet, weil sie halt nicht so gepasst hat, weil sie halt so ein bisschen rougher aussah vom Gesichtsausdruck. Die war so ein bisschen mehr so, lass mich in Ruhe, ist mir alles scheißegal.
Genau. So war ja auch ihre Rolle dann in dem Film hier.
Ne? Und dadurch hat sie gesagt, okay, das passt wunderbar in unsere Story rein. Und gerade deswegen kam sie in diesen Film rein. Ja, okay, gut. Aber...
Ich mochte den Film.
Ich denke mal, Alex hat ihn auch nicht gesehen.
Natürlich.
Ja, danke. Nee.
Du hast ihn gesehen?
Ja, habe ich ihn gesehen. Na klar, mehrfach. Mit Benny sogar nochmal.
Kann sein, ja. Das halte ich für nicht unmöglich.
Ja, den haben wir öfter geguckt.
Deswegen, also ich kann über den noch nicht viel Schlechtes sagen. Ich mag den einfach. Und es war so witzig, dass dann halt so auch wirklich so Leute wie Joseph Gordon-Levitt und halt auch dann Heath Ledger und so, dass die dann ja wirklich noch einen größeren Film mitgespielt haben. Und auch generell auch so diese anderen Nasen da aus der Schule jetzt nicht so immer die größten Gesichter waren. Aber der eine, der hat man auch später noch in ganz vielen Serien gesehen und so. Deswegen, also,
ach, da kamen schon einige raus. Hier auf jeden Fall. Jasper Inglis? Der hat so eine Nebenrolle gespielt. Der hat bei den neuen Star Treks mitgespielt.
Also nee, den meinte ich aber nicht. Aber ja, der hat auch mitgespielt, aber den meinte ich nicht.
Sind einige dabei, die wirklich...
Ich meinte David Krumholz. David Krumholz ist halt auch so ein Gesicht. Das hat man dann später noch in zig Filmen und Serien gesehen.
Hm. Ja. Ich mochte den auch. Also ich muss ehrlich sagen, da ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott... Wie, du hast das gesehen?
Ich wollte gerade irgendwie noch so eine Frage in den Raum stellen, aber die passt eigentlich nicht, weil wir können es ja auch nicht beurteilen, was andere gut finden. Ich wollte gerade fragen, was wäre halt so typische Guilty Pleasure-Filme, aber wir können es ja auch nicht, wenn wir es nicht mögen und die anderen es mögen, dann sind es ja so gesehen Guilty Pleasure, wir wissen ja nicht, was die anderen Leute mögen. Wahrscheinlich würden wir jetzt wahrscheinlich sagen, sowas wie Twilight oder sowas wäre halt, wenn wir Leute finden, die mögen, das wären halt auch so Guilty Pleasures aus unserer Sicht, aber es ist halt dann auch wieder die Frage, wie die Leute das empfinden.
Ich sag mal, ja, so, ihr habt ja öfters mal erwähnt von wegen hier, für mich ist es kein Guilty Pleasure, weil ich liebe diesen Film oder ich gehe damit Liebe wieder raus. Ich liebe es anzusehen, was halt dort mir gezeigt wird ist. Und das impliziert ja dieses Guilty Pleasure. Scheiß drauf, ich mag es. Ihr habt eigentlich genau das beschrieben, was es ist. Und das sind alle unsere Filme. Was natürlich jetzt hier über links und rechts bei mir oder bei euch jetzt auf dem Bildschirm zu sehen war, ist es natürlich, dass wir zufälligerweise jetzt hier Filme erwähnt haben, wo du, Alex, oder du, Benny, und gegenseitig gesagt hast, ey, Moment, ja, den finde ich irgendwie auch cool, den Film. So. Aber im Endeffekt waren es jetzt alles die von den 6 genannten Filme eigentlich keine Meisterwerke. Weder die 6 MIB, Austin-Powers-Filme, der Musical, wie du es gesagt hast, oder 10 Dinge, die ich hasse, weil das war Teenie-Film ist. Alex, bei dir, wo du gesagt hast, ja, selbst der Film, die Invasion von Mars war damals schon schlecht, aber...
Aber Supernatural ist geil!
Wie bitte?
Supernatural ist ein Meisterwerk!
Okay. Alle 15
Jahre! Sachen, die wir 15 Jahre meines Lebens!
Die mir keiner wiedergibt.
Das ist
ein Meisterwerk. Bis auf weiteres, Supernatural hat anscheinend hier nicht gepasst, weil das ein Meisterwerk ist und wir gehen jetzt zu dritt Monster jagen. Und somit erhebe ich hier jetzt schon mal mein Glas. Ich sage danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, mit euch beiden die Episode aufzunehmen. Wir stoßen
heute
an
ein bisschen
auf 15 Jahre Alex.
Als sonst.
Wie bitte?
Die war heute teilweise auch ein bisschen lauter als andere. Mhm. Vor allen Dingen am Anfang.
Ja, Alex war emotional aufgewühlt, weil er nochmal zurückgesetzt wurde von dem Season-Finale der Staffel 15. Alex, du hattest 15 gute Jahre.
Die Serie kommt vielleicht wieder übrigens. Da ist gerade was im Gespräch. Da kommt vielleicht sogar, ne?
Das, die sind mittlerweile alle bei The Boys.
Ja, aber
Alex, wann kommt, wann
ist aber ich eigentlich sagen, mal es wieder, wann werden wir verhört? Laufen.
Wenn alles funktioniert, übernächstes Wochenende.
Achso, so wollen wir wirklich die nächste Folge zum Verhören machen. Ja. Wäre super, wenn es klappt.
Also nächste Woche nicht, aber darauf die Woche könnte es also sehr gut klappen, ja.
Ja, bitte.
Na, dann sind wir doch mal gespannt und ich hoffe, ihr auch. Denn wie immer verabschiede ich mich. Ihr hattet immer Spaß. Wir gehen mittlerweile echt schon auf einige Jahre Filmverlass zurück. Wir waren 30 Jahre vor der Glotze, als es anfing hier. Und mittlerweile sind schon ein paar Jahre mehr geworden. Aber ich mache das immer noch ganz gerne, auch wenn man über abstruse Filme oder auch abstruse Filmerlebnisse hier reden kann. Und ich sage danke und macht's gut. Und ich übergebe nochmal an Alex.
Guckt euch Supernatural an. Es lohnt sich.
15 Staffeln.
Alle 15 Staffeln. Und wenn es mal hart wird, haltet durch. Nicht. Haltet durch. Zieht es einfach durch wie ein Mann.
Oder Frau. Oder eine Frau.
Carry on my wayward. Das bitte, das machst du jetzt als Abend, bitte. Das baust du da ein am Ende.
Ja, mach ich.
Die Filmfeller sagen goodbye.
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.